Wir sind zurück aus unserer kleinen Sommerpause und trotzdem bei dem einen oder anderen OEM wegen der Werksferien momentan auch so ein bisschen die Bänder stillstehen, dreht sich natürlich die Autowelt weiter. Pascal selbst, der weilt noch im Urlaub, deswegen habe ich mir heute mal wieder Verstärkung aus unserer Redaktion geholt. Ich begrüße Ronja. Hi Ronja, schön, dass du mal wieder dabei bist.
Hi Yannick, ja, freut mich sehr, während der Chef am Strand liegt, nehme ich ja gerne ersatzweise mit dir die Folge auf.
Das ist sehr schön. Ja, genau. Wir wollen heute in Abwesenheit von Pascal über zwei Themen sprechen, die aber auch für die Zukunft der Autobranche auf ganz unterschiedliche Weise entscheidend sein könnten.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Und zwar wollen wir heute zum einen über ja ein sehr altbekanntes Thema sprechen, was wir in den letzten 10, 15 Jahren bei Automotive IT vor allem auch sehr viel begleitet haben. Das ein Thema, das nicht nur die Autoindustrie tangiert, und das ist der Mangel an IT-Fachkräften in Deutschland, der, soweit ich das jetzt absehen kann, immer noch nicht vorbei ist. Und zum anderen ein Thema, das uns hier im Podcast gerade in den letzten Monaten ja auch sehr häufig bewegt hat, und das sind die neuesten Entwicklungen auf dem Robotaximarkt. Aber zunächst einmal wollen wir das Thema IT-Fachkräftemangel begutachten und anschauen, wie da die Entwicklungen sind. Ronja, du hast dich dem Thema angenommen, da gibt es neuere Entwicklungen. Was kannst du dazu sagen? Haben wir überhaupt noch einen Mangel an IT-Experten in Deutschland? Ich meine, wird wahrscheinlich eine rhetorische Frage sein, aber wie sieht's denn da aus?
Ich würde sagen, ja. Wir haben immer noch einen IT-Fachkräftemangel.
Das hätte ich mir fast gedacht.
Zu dem Thema habe ich so eine klassische, eine gute und eine schlechte Nachrichtgeschichte. Die gute Nachricht an der Stelle ist, dass die Zahl der offenen Stellen für IT-Fachkräfte gesunken ist von knapp 149.000 auf jetzt nur noch in Anführungszeichen 109.000 freien Stellen. Klingt erstmal gut, aber das ist auch die gute Nachricht, und die schlechte Nachricht ist, dass laut Bitkom-Analysen, die sich nämlich jüngst mit dem Thema Arbeitsmarkt und IT-Fachkräftemangel auseinandergesetzt haben, der Fachkräftemangel in Zukunft sich deutlich verschärfen wird. Also dass das nur eine gute Entwicklung auf kurze Dauer ist, aber dass in Zukunft viel, viel mehr Mangel noch droht, was für die Automobilindustrie natürlich sehr schwierig ist, weil die Automobilhersteller mittlerweile um die IT-Fachkräfte nicht mehr nur gegenseitig konkurrieren, also mit anderen Herstellern oder mit anderen Suppliern, sondern eben auch mit allen anderen Unternehmen, die Tech-Kompetenzen haben, also mit Tech-Konzernen, mit Plattformanbietern, mit Startups, also mit allen möglichen Tech-Unternehmen. Das bedeutet, wir haben wenig Fachkräfte, und die Automobilindustrie muss sich jetzt mit den bestehenden Unternehmen, die schon lange IT-Fachkräfte rekrutieren, jetzt um die wenigen streiten, die wir haben. Was denkst du denn, Yannick? Sind die häufigsten Ursachen dafür, dass diese vielen Stellen unbesetzt bleiben?
Das ist eine gute Frage. Es ist ja immer so ein bisschen, gerade im IT-Bereich, im Software-Bereich geht's ja, und weil es eben so begehrte Fachkräfte sind, geht's ja auch mal viel um Geld, also um das ganz den schnöden Mammon sozusagen, dass natürlich das ein großes Thema ist, das wahrscheinlich in vielen Bereichen, also eine Google, ein Apple und so weiter, wenn man jetzt global schaut, deutlich mehr zahlen können als ein OEM hierzulande in Deutschland. Das wird wahrscheinlich einer der Gründe sein. Wir haben auch viel auch schon mal über das Thema Purpose gesprochen. Also welchem Zweck gibt sich das Unternehmen hin, oder welcher Zweck verfolgt das Unternehmen? Das sind so ja so softere Themen. Was ist es denn? Was hat denn der Bitkom da rausgefunden?
Ja, es ist natürlich das gute Geld, wie du schon vermutet hast. Also auf dem ersten Platz sind es tatsächlich die Gehaltsvorstellungen der BewerberInnen, die auseinandergehen mit den Unternehmen, beziehungsweise die Unternehmen, die sagen, okay, auf dem Qualifikationsniveau können wir deinen Gehaltsvorstellungen nicht gerecht werden. Es ist also tatsächlich das Geld. Auf dem zweiten Platz sind es fehlende Soft Skills und Sprachkenntnisse. Und auf dem dritten Platz, das geht auch wieder, passt wieder sehr zur Entwicklung der Automobilindustrie momentan. Die Anforderungen an die BewerberInnen sind viel zu spezifisch. Also die brauchen sehr, sehr nischige ExpertInnen, zum Beispiel auf dem Level Cybersecurity, Cloud-Infrastruktur. Die Anforderungen werden immer höher, weil die Themen immer Software- und IT-lastiger und komplexer werden. Und da wünscht man sich dann Spezifikationen in den Qualifikationen der BewerberInnen, die meistens nicht so gegeben sind und die aber in der Autoindustrie immer mehr werden. Also es ist und bleibt kompliziert. Ein kleiner Lichtblick an der Stelle ist, dass wir jetzt die Stunde der Quereinsteiger haben. Die hat geschlagen jetzt. Rund ein Viertel der IT-Fachkräfte, die im letzten Jahr eingestellt wurden, kommt nicht aus Studiengängen oder Ausbildungen, sondern aus Bootcamps, sind Quereinsteiger aus anderen Berufen oder haben sich sogar autodidaktisch qualifiziert. Wir haben 22% der befragten Unternehmen haben bereits Quereinsteigerprogramme. Das bedeutet, die Branche wird ein bisschen offener, notgedrungen natürlich und muss schauen, wo sie ihre Fachkräfte herbekommt und muss sich so ein bisschen adjustieren mit dieser Situation. Was ja prinzipiell aber erstmal nicht schlecht ist zu sagen, wir öffnen unsere Tore für Quereinsteiger und wir schauen, dass wir da auch das Thema Qualifikation und Weiterbildung auch in den eigenen Reihen ein bisschen fördern und nicht nur auf den klassischen Weg setzen. Da habe ich mit der 42 Software-Schule auch schon viel drüber gesprochen. Es gibt nicht nur den einen Weg. Genau wie es im Leben nicht nur den einen Weg gibt, gibt es auch bei der Qualifikation nicht nur den einen Weg. Und da muss die Branche jetzt notgedrungen etwas offener werden, wie gesagt. Wir haben zu dem Thema auch noch den Knackpunkt KI. Sehr oft ein Knackpunkt. Was ist so dein Gefühl, würdest du sagen, sorgt KI eher für mehr oder weniger offene Stellen im IT-Bereich?
Naja, so klassischerweise würde ich jetzt mal sagen, oder das, was ja auch ein bisschen als Schreckgespenste auch durch die Branche jetzt wabert, ist ja, dass KI eher dazu führt, dass es weniger Jobs gibt. Und jetzt auch gerade, wenn man sich anschaut, was das die Entwicklung bei generativer KI anbelangt, auch im Bereich Programmierung, im Bereich Softwareentwicklung, dass da viel abgenommen wird, könnte man natürlich jetzt die Meinung haben, dass es doch deutlich zu weniger Notwendigkeit gibt, auch IT-Fachkräfte einzustellen, also dass es da eher zu einem Abbau kommt.
Ja, in erster Linie schon. 27% der befragten Unternehmen sehen das auch so und sagen, KI führt definitiv zum Stellenabbau in unserem Unternehmen. Genau wie du sagst, dass KI einfach Jobs erledigt und dafür Stellen abgebaut werden. 16% der Unternehmen sagen auch, KI ersetzt gerade die Stellen bei uns, die wir eh nicht besetzt bekommen haben. Also eigentlich eine relativ gute Entwicklung. Ja. Aber 42% der befragten Unternehmen sagen auch, KI sorgt für zusätzlichen Bedarf an Fachkräften, eben weil diese KI-Modelle entwickelt werden, die müssen getestet werden, die müssen betreut werden. Also hat man ja auch schon öfter gehört, diese Angst dazu, dass KI Jobs ersetzt, aber auf der anderen Seite auch eben der hohe Bedarf an der Schnittstelle zwischen Technologie und Mensch, dass man die Technologie eben am Ende des Tages noch nicht alleine lassen kann und nicht einfach von der Stelle weg ersetzen lassen kann, sondern dass auch die immer noch geprüft und hinterfragt und weiterentwickelt werden muss. Bei KI haben wir Prompt Engineers zum Beispiel, die alleine erstmal dafür sorgen müssen, dass die KI weiß, was genau sie tun muss. Also die KI könnte dem Fachkräftemangel entgegenwirken, sorgt aber in erster Instanz auch erstmal dafür, dass 40% der Unternehmen glauben, dass sie zusätzliche Fachkräfte noch brauchen. Und das ist auch einer der Gründe, warum der Bitkom davon ausgeht, dass sich der Fachkräftemangel in Zukunft noch weiter verschärfen wird. Es gibt immer mehr Technologie, IT, Software, die Spezifikationen werden höher. KI braucht Fachpersonal. Also wir brauchen noch mehr Fachkräfte in Zukunft. Und zusammenfassend kann man sagen, der IT-Fachkräftemangel verschärft sich und trifft die Automobilindustrie in einem Moment tiefgreifender Transformation, weil ja quasi eigentlich gerade IT zum strategischen Herzstück der Branche wird. Also IT wird immer, immer wichtiger für die Automobilindustriebranche und wir haben zu wenig Fachkräfte, was natürlich ein großes, großes Problem ist. Und wie so oft bin ich der Meinung, es verlangt hier einfach viel Offenheit, wie gerade schon gesagt, die Quereinsteigerprogramme, andere Wege zu gehen, offen sein, sich trauen, andere Wege zu gehen mit den BewerberInnen. Ich bin der Meinung, es braucht hier viel Offenheit und Kulturwandel, um diese Hürde zu überwinden und nicht zu sagen, wir gehen den gleichen Weg wie immer, weil das funktioniert ja an der Stelle offensichtlich nicht, weil sich hier Hoffnung und Realität ein bisschen auseinander entwickeln. Oder wie würdest du das einordnen?
Ja, also ich finde, es ist eine super spannende Diskussion und wir befinden uns eigentlich bei dem Thema auch an einem super spannenden Punkt in der Diskussion, ein bisschen also an einer Wegscheide, weil auf der einen Seite, du hast das Thema KI angesprochen, man braucht die Leute, die sozusagen mit der KI umgehen können, die sie auch sozusagen auf den richtigen Weg bringen, sie zu kontrollieren, die Ergebnisse zu kontrollieren. Da sagen natürlich, wenn wir mit Herstellern und Zulieferern zum Beispiel auch sprechen, wenn man das altbekannte Thema Angst vor Jobabbau, so das Schreckgespenst KI, Automatisierung, das ist ja alles keine neue Diskussion. Da sagen uns die Hersteller und Zulieferer natürlich immer, dass es neue Berufsbilder geben wird. Es wird Data Scientists, Big Data Scientists geben, Smart Analytics Scientists geben, die genau auf diese Lücke reinstoßen. Die Frage wird nur sein, wie viele das am Ende des Tages sein werden. Und meine Prognose ist, dass es deutlich weniger Fachkräfte in diesem Bereich sein werden, als bislang notwendig waren, weil sozusagen die alltägliche Arbeit sozusagen im Steinbruch des Codings sozusagen, das wird in Zukunft meiner Ansicht nach noch verstärkt von der KI übernommen werden. Es ist ja jetzt schon so, dass die KI gerade im generativen Bereich viel auch so von Dokumentationspflichten und so, das sind ja alles so Themen, wo die Unternehmen auch gerade dran experimentieren, das auch wirklich an die KI auszulagern sozusagen und sozusagen die alltägliche Arbeit, manche vielleicht auch die Arbeit, die nicht so viel Spaß macht an dem ganzen Thema Softwareentwicklung, vielleicht auch von der KI dann am Ende des Tages übernommen wird und damit natürlich auch, und das ist ja ganz wichtig, auch in aktuellen Zeiten, neue Effizienzen da auch gehoben werden können und damit eben auf der anderen Seite auch Kosten gesenkt werden können und das aber eben auch in Richtung Personalkosten. Also das wird ganz klar, also deswegen ist ein bisschen, sind wir wirklich gerade an so einer Wegscheide, wo man sagt, ja, durch KI, man braucht neue Leute, aber es werden auch deutlich viel mehr Leute am Ende des Tages nicht mehr gebraucht. Also das ist auf jeden Fall der Weg, in den es jetzt gerade geht. Aber, und das ist auch ein Aspekt, den du ja angesprochen hast, das Thema Quereinstieg passt vielleicht jetzt nicht ganz zu dem, was ich jetzt sagen will, aber man hat ja in der Workforce, in der Belegschaft der Automobilhersteller, der Zulieferer ja schon ganz viele Experten, die sich momentan ja auch schon vielleicht auch ein bisschen abseits des Rampenlichts und abseits der Öffentlichkeit auch schon sehr stark damit auseinandersetzen, aus ihrem aktuellen Berufsfeld, sei es in der Produktion zum Beispiel, in der Entwicklung, sich aber auch weiterzubilden und auch mit den neuen Themen, mit KI, mit Big Data sich auseinanderzusetzen und da zu neuen Experten heranzuwachsen, im eigenen sozusagen, aus dem eigenen Stall die Leute zu holen oder auch einen Innovationsprozess innerhalb des Unternehmens anzustoßen, ohne dass man jetzt unbedingt jetzt neue Leute braucht und vielleicht auf ferne Märkte schauen muss oder sich in China, in den USA oder in Südafrika umzuschauen nach Experten, sondern vielleicht auch wirklich im ganz nah bei zu Hause eben auch die richtigen Leute am Ende des Tages zu bekommen. Und das sind so zwei Entwicklungen, die wir gerade sehen und die ja jetzt auch durch die Zahlen des Bitkoms hier auch unterstützt werden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt werden eben auch noch viele Leute gebraucht und es wird spannend zu sehen sein, was wirklich auch KI dazu beiträgt, wie sich da die Verhältnisse in Zukunft ändern werden. Also da, das wird auf jeden Fall spannend sein, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
Ja, das finde ich einen schönen Gedanken, tatsächlich da auch auf die vorhandenen Experten und Beschäftigten einzugehen und die weiter zu qualifizieren, weil wir ja auch oft über so lebenslanges Lernen sprechen und die Branche verändert sich und anstatt die Leute abzuhängen und zu sagen, gut, wir automatisieren jetzt die Fabrik komplett und dann brauchen wir die ganzen Leute nicht mehr, sondern wir schaffen uns einfach ganz viele IT-Fachkräfte ran, die Leute mitzunehmen. Davon ist ja auch oft die Sprache, also zu sagen, für Transformation brauchen wir die Menschen und wir müssen die Menschen abholen und wir müssen sie mitnehmen, weil alleine schaffen wir das nicht. In die Richtung gesprochen finde ich das einen sehr schönen Gedanken und stimme dir da auf jeden Fall zu.
Zumal man natürlich das zeigt ja die Studie auch wieder, die du erwähnt hast, dass man in vielen Bereichen so ein bisschen an einen toten Punkt gekommen ist, dass man irgendwie merkt, hier bewegt sich nichts, hier kriegen wir keine neuen Leute. Da springt dann die KI ein vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Das können wir dann durch die Automatisierung, durch die generative Automatisierung am Ende des Tages eben ersetzen, Aber vielleicht findet man ja, wie gesagt, im eigenen Stall dann auch der einen oder anderen Stelle schon jemanden, der sich da hervortut und den man vielleicht auch dementsprechend weiter qualifizieren kann, um das Thema zu behandeln und da voranzukommen. Aber ist natürlich in aktuellen Zeiten, wo die OEMs die Zulieferer sparen müssen, wo das Spardiktat herrscht in vielen Bereichen, wo es über Stellenstreichungen, über Werksschließungen sprechen, natürlich auch nicht ganz so einfach. Und da jetzt die große Qualifizierungsoffensive beziehungsweise die große Einstelloffensive zu zünden, das ist in den aktuellen Zeiten natürlich auch nicht ganz einfach. Das kommt natürlich als externer Faktor, als gewichtiger externer Faktor, der sich mindestens mal in diesem, wenn auch im nächsten Jahr, sicherlich noch weiter verschärfen wird, wenn sich die Wirtschaft da oder auch die Geopolitik da so weiterentwickelt. Also das ist eine schwierige Gemengelage.
Es bleibt schwierig, du sagst es, aber du hast auch gerade schon gesagt, wir sind da so ein bisschen an einen Punkt gekommen, an dem es nicht so richtig weitergeht, an dem man sich überlegen muss, wie kommen wir jetzt von hier weiter und stagnieren nicht zu stark. Du hast aber am Anfang auch schon angesprochen, wir wollen heute auch noch über ein Thema sprechen, in dem es weitergeht und in dem es weitere Entwicklungen gibt. Da würde ich jetzt ganz smooth mal an dich weitergeben, vielleicht mit dem zweiten Thema.
Ja, genau. Lass uns über das weitere Thema sprechen. Ich hatte es schon angedeutet, das Thema Robotaxi. Du hast gesagt, es geht weiter. Ja, es geht mit großen Schritten weiter, kann man eigentlich sagen. Wir hatten jetzt in letzter Woche da auch wieder eine, ja, sehr große Meldung, eine Breaking News, würde ich fast sagen, die schon beachtenswert ist. Wir haben ja hier im Podcast erst im Mai drüber gesprochen, dass Lyft, also der größte Konkurrent von Uber in den USA, mit der Übernahme von Freenow, also dem ehemaligen oder dem Überbleibsel des Joint Ventures von Mercedes-Benz und BMW, jetzt hier im Bereich Ridesharing auch in Europa durchstarten will. Hatten wir ja schon, hatte ich damals mit Pascal zusammen besprochen. Und nun kam nun letzte Woche die nächste große Ankündigung von Lyft, die ich, wie ich finde, noch viel spannender ist, und ich hatte es ja schon sozusagen geframed am Anfang, es geht um das Thema Robotaxis, denn ab nächstem Jahr will Lyft, der Ridesharer, erstmals in Europa Robotaxis auf die Straße schicken, in einem ersten Testbetrieb, und das gemeinsam. Und das, finde ich, ist auch, und da werden wir sicherlich auch gleich noch mal ein bisschen drüber diskutieren, ein sehr pikantes Detail mit dem chinesischen Tech-Riesen Baidu, dem Internetgiganten aus China, sozusagen das Google-Äquivalent im Fernost. Und im Rahmen dieser Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen sollen zunächst in Deutschland und Großbritannien eine Flotte der von Baidu selbst entwickelten vollelektrischen Fahrzeuge RT6, also das Robotaxi der sechsten Generation, auf Basis, die Fahrzeugbasis kommt von Jiangling Motors aus China, und eben der Mobilitätsplattform Apollo Go auf die Straßen in Deutschland und Großbritannien geschickt werden. Natürlich, wichtiger Hinweis an der Stelle, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Also das vielleicht auch noch ein bisschen was man diskutieren kann. Also wer ihn nicht kennt, Apollo, Baidus Dienst Apollo, der gehört zu, neben Waymo, zu den absoluten Technologieführern im Bereich autonomer Fahrdienste. Die sind auch schon seit 2013 am Start, ungefähr gleich tatsächlich auch mit Waymo, damals auch noch mit Google, das Google Car, jeder kennt es noch, ungefähr die gleiche Zeitschiene wie eben Google auch angefangen, und ist in den letzten Jahren eben zu einem der wichtigsten Player, auch wenn wir uns auf unsere Studien gucken, Mobility Services Report, ist Apollo zusammen mit Waymo immer ganz vorne dabei, wenn es um autonome Dienste geht. Und die haben weltweit bereits mehr als 11 Millionen autonome Fahrten durchgeführt, in 15 Städten im Einsatz, natürlich vor allem in China. In Wuhan haben sie 400 Robotaxis, insgesamt sind es 1000, die schon auf den Straßen dieser Welt herumfahren. Und Baidu will diese Robotaxis eben auch so technologisch ausstatten oder hat es schon gemacht, dass sie wie bei Waymo eben auch keinen Sicherheitsfahrer mehr notwendig ist. Und das ist natürlich sozusagen der entscheidende Schritt beim Thema autonome Shuttles, dass da am vorne am Lenkrad sozusagen, oder dass es gar kein Lenkrad mehr gibt, sondern dass da wirklich nur noch das Fahrzeug selbst dafür verantwortlich ist, mitsamt der gesamten Sensorik, da die Passagiere von A nach B sicher zu fahren und da eben kein Sicherheitsfahrer mehr vorne drin sitzt, der im Notfall eingreifen kann. Das ist ja so mithin der entscheidende Schritt, wenn es um das Thema Robotaxis geht. Ja, und Apollo will da jetzt auch rasant wachsen. Die wollen in diesem Jahr das erste Mal auch, was ihren Dienst anbelangt, profitabel arbeiten. Ist ja auch ein wichtiges finanzielles Thema, dass es nicht nur darum geht, da auch technologisch vorne dabei zu sein, sondern dass man auch beweisen kann, dass das ganze Thema auch profitabel sein kann, also eben auch Gewinne abwirft. Sie kooperieren unter anderem auch mit Uber in Märkten im Nahen Osten und Asien, also auch mit dem Konkurrenten von Lyft geht's da weiter. Und mit Lyft, wie gesagt, soll es jetzt in Europa losgehen. Und da soll jetzt ein, wie Sie selber nennen, ein globales Schaufenster für autonome Ride-Hailing-Dienste etabliert werden. Also nach den ersten Tests in Deutschland und UK sollen dann in den Folgejahren die Flotte in ganz Europa auf tausende Fahrzeuge anwachsen. Lyft auf der einen Seite, die wollen die sozusagen operativen Part der Wertschöpfungskette, den Kundenkontakt, den Marktplatz, also das gesamte Ökosystem liefern, und Baidu auf der anderen Seite so ein bisschen als Hardware- und Software-Lieferant fungieren, der die Fahrzeuge liefert, die technologische Validierung übernimmt und den technischen Support auch bereitstellt. Und Ronja, ein wichtiges Detail natürlich auch und ein wichtiger Support eigentlich auch, kann am Ende des Tages eben auch von Freenow kommen, das ja jetzt dann auch zu Lyft gehört. Nämlich das Ganze soll ja in der bestehenden Infrastruktur von Freenow auch genutzt werden. Also das könnte hier in Europa ein ziemliches Brett sein, denn Freenow ist ja in 9 europäischen Ländern unterwegs, in 180 Städten präsent und verfügt dazu, und auch das ist wichtig, über enge Beziehungen zu lokalen Behörden, zu Taxibetreibern, vor allem in Deutschland, vor allem in Großbritannien. Gerade im Bereich Taxi-Services ist Freenow ja sehr stark und ist ja da auch letztes Jahr das erste Mal profitabel gewesen, also auch in die Gewinnzone gekommen. Also das ist schon ein Konglomerat, eine Konstellation, die sehr schwergewichtig sein kann. Also das ist auf jeden Fall beachtenswert. Die Frage ist natürlich so ein bisschen dabei, gerade in Deutschland, wie schnell wird jetzt zum Beispiel auch der Homologations- und Genehmigungsprozess vonstatten laufen? Also wird es wirklich nächstes Jahr schon dazu kommen, dass wir diesen RT6, dieses von Jinglang Motors, GMC aus Japan gebauten Auto zusammen mit Baidu wirklich auf den Straßen sehen? Oder wird sich das noch ein bisschen verzögern? Das ist ja jetzt noch nicht so wirklich absehbar. Und Ronja, ein Thema, was wir vielleicht so ein bisschen diskutieren können, und da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Dieser Vorstoß wird natürlich jetzt in Europa viele nicht so ganz schmecken, nicht so ganz freuen, denn wir haben ja jetzt hier einen US-Mobilitätsdienstleister mit Kontrolle über die Kundenplattform, über Freenow zum Beispiel auch oder über die eigene Plattform, und einen Dienst auf Basis chinesischer Hard- und Software. Also hier sind sozusagen die Europäer so ein bisschen rausgeixt aus der Gleichung, natürlich über Freenow natürlich und über das bestehende Personal und die Expertise aus Freenow heraus natürlich auch beteiligt, aber die treibenden Kräfte, die kommen eben aus USA und aus China. Also das finde ich schon, oder das ist das, was wahrscheinlich auch den größten Zündstoff in der Diskussion nachher haben wird. Wie siehst du das?
Ja, ich denke allgemein, die Entwicklungen um Lyft momentan sind sehr spannend. Ich kann mich auch gut erinnern an die Meldung zur Übernahme von Freenow. Da habe ich zum Beispiel mit unserem Mobilitätsexperten Stefan Bratzel auch schon mal drüber gesprochen, weil ja da eben auch der Aspekt hintersteckt, dass Freenow ja eigentlich eine Startup bzw. ein Mobilitätsunternehmen, eine Plattform werden sollte von Mercedes und BMW. Und wir uns da gefragt haben, was bedeutet das? Bedeutet das, die Automobilhersteller ziehen sich jetzt zurück aus dem Ridesharing, aus der geteilten Mobilität, aus den neuen Mobilitätswellen? Und das hat Stefan mir so bestätigen können. Also er meinte auch, das täte denen vielleicht ganz gut, sich wieder auf ihr Kerngeschäft und auf ihre Autos zu fokussieren, anstatt da verloren zu gehen in irgendwie einer Mobilitätsbewegung. Also Freenow als ungenutztes Juwel so ein bisschen jetzt abgegeben aus Europa von den Automobilherstellern an Lyft. Ich sehe da definitiv großes Potenzial. Natürlich wird es Europa an der einen oder anderen Stelle nicht schmecken, sich jetzt von den USA und China, was Robotaxis angeht und autonome Shuttles, was vormachen zu lassen. Aber ich muss sagen, erstmal finde ich es eine sehr positive Entwicklung, weil es geht voran. Wir haben es schon gesagt, es gibt eine Entwicklung und gemeinsame Sache zwischen USA und China. Ich finde es besser, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und irgendjemand muss ja den ersten Schritt machen, um zu sagen, okay, es funktioniert und es kann funktionieren, wie du gesagt hast, aber auch, es kommt da auch noch auf Behörden an, es kommt auf Genehmigungen an. Wir warten auf die Umsetzung. Das ist jetzt erstmal ein Plan, der prinzipiell ganz gut klingt und der vielversprechend ist, aber die Umsetzung muss man abwarten und dann muss man schauen, wie erfolgreich das wirklich werden kann.
Ja, das ist ganz, was du sagst, ist auch ganz interessant, dass tatsächlich da, dass es da eine Kooperation über die Märkte hinweg gibt, also tatsächlich über USA und China, die ja eigentlich momentan, wenn wir uns auf die ganzen Handelskonflikte oder auf den zentralen Handelskonflikt ausgelöst durch die neue Zollpolitik der US-Regierung und Donald Trump, ja momentan USA und China keine wirklich guten Beziehungen haben. Man spricht ja auch wieder von einem neuen Handelskrieg. Klar, Europa ist da auch involviert, EU, China, EU, USA, da geht es ja auch ab momentan. Aber trotzdem ist es ja spannend, dass sich hier auf Unternehmensebene auf jeden Fall sich zwei Player zusammentun von unterschiedlichen Märkten und dann aber tatsächlich nicht in USA oder in China da zusammenarbeiten, sondern sich Europa sozusagen als, wie sie selbst ja formuliert haben, als Schaufenster für autonome Mobilität aussuchen. Das ist, finde ich, auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung. Wir haben auch eine andere Kooperation gerade vor kurzem mitbekommen zwischen Uber und Momenta. Momenta, auch ein chinesisches Startup im Bereich ADAS, im Bereich autonomes Fahren, die ebenfalls 2026 Robo-Shuttles auf die Straßen schicken wollen und das auch in Europa. Also auch hier wieder ein US-Player zusammen mit einem Chinesen, der jetzt in Europa durchstartet. Also das ist, finde ich, schon eine sehr neue Entwicklung und eine sehr spannende. Und du hast es eingangs gesagt, du hast mit Stefan Bratze gesprochen über das Thema, dass sich eben viele OEMs aus dem Bereich Mobilitätsdienste zurückziehen. Ja, das stimmt. Aber, und das ist so ein bisschen ein kleines Gegenargument oder eine kleine Gegenentwicklung dazu. Wir haben ja auch hier im Podcast schon drüber gesprochen vor einigen Folgen, dass eben Volkswagen zusammen mit Moja, deren Mobilitätstochter, beim Robotaxi-Thema auch ein Wörtchen wieder mitreden will und verstärkt ein Wörtchen mitreden will. Nicht unbedingt selbst als Mobilitätsanbieter, also als Provider, sondern eher so ein bisschen als White-Label-Anbieter. Also hier haben wir unsere Lösung, unsere Technologie, unseren Technologieträger mit dem ID-Bus-AD. Jetzt wollen wir das über sozusagen als Zulieferer, kann man fast sagen, irgendwie sehen und da irgendwie das Know-how weiterzugeben. Das ist ja auch ganz spannend. Und in Deutschland zum Beispiel will Moja ja auch hier in Hamburg ab dem nächsten bzw. übernächsten Jahr dann auch ohne Fahrer unterwegs sein, also auch wieder als Provider auftreten, aber eben auch in den USA mit Uber gibt es da auch eine Vereinbarung und da sollen auch Zehntausende von Fahrzeugen von ID.Buzz nachher unterwegs sein. Also es gibt auch hier in Europa ja Player, die dieses Thema ja auf dem Schirm haben, die technologische Reife ja auch schon erreicht haben. Also das gibt es ja durchaus, aber jetzt kommt neue Konkurrenz dazu aus dem Ausland, aus China und aus den USA, die hier in Europa jetzt den Etablierten, die hier vor Ort sind, die Marktgegebenheiten, die Regularien natürlich auch sehr gut kennen, die sich ja auch viele Jahre da auch schon mit auseinandersetzen, mit Moja zum Beispiel. Das ist ja nichts, was gerade erst aus dem Ei geschlüpft ist sozusagen. Also da geht's jetzt richtig ab, würde ich mal sagen. Also da gibt's jetzt ordentlich Wettbewerb und das finde ich total spannend, weil wir ja auch viele Jahre gesagt haben, was ist denn jetzt mit den Robotaxis, was ist denn jetzt mit dieser autonomen Mobilitätsrevolution, die uns ja eigentlich quasi für dieses Jahr schon angekündigt wurde und was ja am Endeffekt ja noch nicht eingetreten ist in dieser Form. Und da gibt's auch immer noch, wenn man sich anschaut, wie diese Fahrzeuge funktionieren. Es ist schon sehr beeindruckend, wie sie funktionieren, aber es gibt immer noch natürlich Bedarf auf der technologischen Seite, auf der Regulierungsseite. Auch das ist immer noch nicht in allen Bereichen so geklärt. Die Regularien, die es jetzt in Deutschland gibt, die sind natürlich auch nicht in allen Bereichen hinreichend. Auch das Thema Haftung haben wir an anderer Stelle ja auch in der Redaktion schon mal diskutiert. Also da tut sich gerade enorm viel, finde ich total spannend. Der Wettbewerb wird schärfer, muss man ganz klar sagen an der Stelle, wenn wir jetzt da die neuen Player sehen, die da auf den Markt dringen und mal sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt.
Ich auch. Und wie du sagst, es geht ab, da passiert was, da tut sich was. Und am Ende des Tages finde ich es einfach schön, weil wie du gerade auch schon gesagt hast, viele Hersteller und Entwickler sind schon an den Hürden des autonomen Fahrens und der Entwicklung von Robotaxis zum Beispiel gescheitert. Also es war lange Zeit eine schwierige Entwicklung, wo man sich gefragt hat, wird es da weitergehen oder werden wir das irgendwann verwerfen? Tritt es noch ein, tritt es nicht mehr ein, diese autonome Mobilitätsrevolution? Aber am Ende des Tages brauchen wir die ja zum Beispiel für Mobilität auf dem Land, für ältere Verkehrsteilnehmer, also die Vorteile, die damit einhergehen, wenn es dann irgendwann funktioniert und auch flächendeckend umgesetzt werden kann, sind so enorm, dass ich persönlich am Ende des Tages sage, ob da jetzt die treibende Kraft aus Europa kommt oder ob China und USA sich da zusammentun, das ist eine sehr, sehr gute Sache und wenn die funktioniert, dann ist es auf jeden Fall erfreulich.
Ja, und an dieser Stelle wird der Kunde auch entscheiden. Das ist hier sozusagen in jedem, wie es in der Autoindustrie ja auch schon seit Jahrzehnten der Fall ist, der das beste Auto auf den Markt bringt, das attraktivste Angebot macht, den besten Preis vielleicht auch am Ende des Jahres, am Ende des Tages auch liefert. Darum geht's ja auch bei dem Thema Robotaxis. Also wie teuer sind die Dinger am Ende? Wie hoch kann man skalieren? Wie kann man das in die Breite bringen, ohne da jetzt Milliarden sozusagen in den Sand zu setzen? Das ist auch ein entscheidendes Thema. Also wird, wie gesagt, der Kunde am Ende entscheiden, welches ist das beste Angebot, was funktioniert am besten, natürlich am sichersten, der wichtigste Faktor beim Thema autonomes Fahren natürlich. Man muss Vertrauen in die Technologie haben als Kunde und man muss natürlich auch der Zugang muss am einfachsten sein und möglichst auch überall, wie du hast gesagt, Mobilität auf dem Land ist ein wichtiges Thema. Der Zugang muss natürlich auch überall gewährleistet sein und auch in die Breite kommen. Und da sind wir, glaube ich, noch ein Stück weit weg. Aber das ist auf jeden Fall jetzt schon mal so ein kleiner, der Motor da startet durch und wir sehen, dass es da vorangeht. Ronja, ich danke dir an dieser Stelle, dass du für Pascal eingesprungen bist und mit deinem spannenden Thema jetzt auch zum einen natürlich Robotaxis und auf der anderen Seite das Thema Fachkräftemangel hier mit reingebracht hast. Danke dir.
Immer gerne.
Und wir verlinken natürlich auch alle Artikel dazu von uns und alles Wissenswertes in unseren Shownotes und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.